Es ist gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Es ist so gut, in der Nähe Gottes zu sein, weil dann fällt alles von uns ab, was uns irgendwie belastet, was uns drückt, was uns ängstigt. Und der Herr führt uns in die Freiheit, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wie das heißt in der Bibel. Und es ist so gut, auch Gottes Wort zu teilen, Gottes Wort zu hören, das aufzunehmen mit einem offenen Herzen. Und wir haben die letzten Wochen über Leiterschaft hier gepredigt und Dinge aufgenommen. Und ich möchte heute noch einmal auch über einen Leiter sprechen in der Bibel, ein Vorbild darstellen und sagen, das ist so mein Leiterschaftshero. Also eigentlich so der, an dem ich mich auch sehr orientiere. In der Bibel gibt es 2930 Lebensbilder. Wusstet ihr das? Wusste ich auch nicht, habe ich im Lexikon gelesen. 2930 Lebensbilder, manche ganz kurz, so ein Vers, zum Beispiel steht in Römer, mal habe ich auch mal drüber nachgedacht, über diesen Mann, grüßt mir Apelles den Bewährten in Christus, das ist alles, was wir wissen. Und wenn man nur einen Satz über dich sagt, was würde die Bibel, was würde Gott dann über dich sagen? Grüßt mir Hartmut zu den Krawallmacher oder so, ja. Das wäre jetzt nicht ein Attribut, wo ich denke, das wäre irgendwas Tolles, aber so der Geduldige oder so, das wäre doch echt cool, ne? Wenn Gott das sagen würde. So ein Vers, das ist natürlich sehr komprimiert und dann gibt es auch große Lebensbilder, so wie Mose, David und so weiter, auch im Neuen Testament, wie über Petrus oder Paulus natürlich, das sind zentrale Persönlichkeiten. Und mein Held ist Barnabas. Über den hört man nicht so viel, aber ihr werdet es nach der Predigt verstehen, warum der mich einfach total begeistert. Dem möchte ich euch heute in 4 Textabschnitten vorstellen und ein bisschen was so zu diesen Abschnitten sagen. Ich weiß nicht, ob wir die Folie jetzt bekommen. Da könnt ihr nämlich ein bisschen mitlesen. Das erste Mal taucht Barnabas auf in Apostelgeschichte 4, Vers 36 bis 37. Also wir kennen nicht so viel seine Vorgeschichte, aber hier wird das erste Mal wird er erwähnt. Da heißt es, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wollen wir einen Augenblick mal drüber nachdenken. Einige Aussagen hier zur Person von Barnabas werden gemacht. Eigentlich hieß er Josef. Josef heißt, Gott möge hinzufügen. Das war sein eigentlicher Name. Er war vom Stamm Levi. Seine Vorfahren waren also schon eine gewisse Zeit auf Zypern ansässig. Und Barnabas ist wohl da geboren worden. Nun, irgendwie hat er geerbt und verkauft sein Erbe, ein Stück Land, ein Grundstück, was auch immer, und bringt den Erlös zu den Aposteln. Ihr wisst ja damals, dass die Leute dann zusammengelegt haben, sie hatten alles gemeinsam, Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 6 und so weiter. Da heißt das, da wird uns ja erklärt, dass das auch mit einer falschen Motivation geschehen kann, auch das Opfern und so. Und Barnabas aber verkaufte das, wird direkt in dem Zusammenhang gesagt, und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Das ist bemerkenswert. Ja? Stellt euch mal vor, wir würden eine Sammlung machen, sagen, wer will sein Grundstück hier gerade mal sofort nach vorne bringen. Und es wäre ja ein bisschen schwieriger in unseren Breitengraden, müssen wir erstmal einen Notarvertrag machen und bar bringt man das dann ja sowieso nicht. Aber er stellt sich hier für mich als ein Mann dar, der entschlusskräftig ist zunächst mal. Also der hat sich überlegt, das will ich tun. Da hat ihn niemand zu gedrängt. Das ist ja eine Freiwilligkeit auch des Herzens. Und hier zeigt sich ein Stück etwas von einer Grundlage, die sich durch sein ganzes Leben hindurchzieht. Eigentlich wird hier so ein solider Mensch geschildert, der vorbildlich handelt. Früher hat man gesagt, wer nicht bis ins Portemonnaie bekehrt ist, der ist nicht richtig bekehrt. Mit solchen Sprüchen bin ich aufgewachsen, ja. Also ich habe mich 1980 bekehrt und dann hieß das, wer nicht bis ins Portemonnaie bekehrt ist, das nicht richtig. Und dann habe ich überlegt, was habe ich im Portemonnaie? Und kann ich mich davon lösen? Ja. Und hier ist jemand, der offensichtlich ein gutes Verhältnis zum Geld hat. Und ich sage euch Leute, an dem Geld macht sich unsere Herzenshaltung fest. Jesus hat ganz viel über Geld gesprochen. Das ist immer heikel, darüber zu sprechen. In einem deutschen Kontext ist das heikel, darüber zu sprechen. Wenn du zu den Afrikanern gehst, ich bin manchmal in afrikanischen Gemeinden, wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich in afrikanische Gemeinden. Echt. Hinterher geht es mir nämlich richtig gut, wie viel Wertschätzung darüber kommt. Und die sind begeistert. Und allein das Opfer, das triggert mich total an. Wenn die nämlich opfern, dann fangen sie an zu tanzen. Und dann kommen sie nach vorne und dann legen sie da ein. Und wenn es nicht reicht, dann wird dreimal dieser Durchgang sozusagen gemacht. Ja, das ist schon interessant. Und mit viel Freude. Ja, Offering time is blessing time, heißt das dann. Und dann sitzt du da so vorne als Gast auf so einem leopardbeschlagenen Stuhl. Ich sag mal, meine Frau war mit und das war irgendwie gewöhnungsbedürftig für sie. Nee, sagt sie, ich setz mich da nicht hin. Doch, sag ich, das musst du heute machen. Na? Hinterher kannst du wieder ganz normal sein, aber jetzt musst du das einmal so über dich ergehen lassen. So, und ich habe immer gedacht, Erweckung ist für mich, wenn der Deutsche tanzend aufsteht, sein Portemonnaie am Altar umdreht und voller Freude, dass er alles losgeworden ist, was er hat, sich wieder auf seinen Platz setzt. Also dann würde ich sagen, ist ein Stück Erweckung da. Jesus spricht ganz viel über Geld. Das ist nicht mein Thema heute, aber am Geld macht sich auch, am Geld und Gut, am Besitz macht sich auch unsere Herzenshaltung fest. Und er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Nicht, dass wir das nicht wollen, aber wir können nur einmal unser Herz verschenken. Und Geld hat auch eine spirituelle Dimension. Das sage ich euch als Kassierer, ganz ehrlich. Das ist nicht nur so, ja, jemand verwaltet da so ein paar Sachen und das muss ja auch irgendwie gemacht werden, sondern da hängt ganz viel dran. Also er kommt, er brachte das Geld, das ganze Geld und er legt es vor die Füße der Apostel. Der sagt nicht, was macht ihr denn mit dem Geld? Jemand kam mal zu mir und sagte, ich will genau wissen, was ihr mit dem Geld macht. Da habe ich zu ihm gesagt, guck mal oben auf den Schornstein. Das verpulvern wir, damit du einen warmen Hintern hast. Ja, ich meine, das muss auch sein irgendwie, ja. Aber jemand will kontrollieren und kann nicht vertrauen, sich Leiterschaft auch ein Stück unterordnen. Das zeigt er hier. Also ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie lange er schon unterwegs war, er kann Leiterschaft vertrauen. Er legt das zu den Füßen der Apostel und sagt, ihr werdet das schon gut machen. Das ist ein Wesenszug, der wirklich vorbildlich ist für mich, wo man nicht dauernd dann misstrauen muss und nachhaken muss. Und dann hat er seine Wirksamkeit in der Gemeinde gehabt. Er hieß ja eigentlich Josef und die Apostel nannten ihn Sohn des Trostes. Wieso sagt man sowas? Wieso gibt man jemanden einen neuen Namen? Der ist aufgefallen, der Mann. Womit? Der konnte Menschen trösten. Also manche sagen, Barnabas war ein Seelsorger. Mag sein. Aber er hatte irgendwie eine menschenbezogene Art und konnte Menschen aufbauen, konnte Menschen fördern. Und das ist so weit aufgefallen, dass die anderen gesagt haben, wir geben dir einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr so heißen, sondern du sollst heißen Sohn des Trostes. Da ist diese Fähigkeit des Mannes aufgefallen, anderen zu helfen, andere zu unterstützen, anderen Trost zu geben. Und mit dieser Gabe dient Barnabas und wurde zum Segen. So unspektakulär ist mal sein Anfang hier geschildert. Und das heißt für mich, er braucht nicht zuerst den Titel, sondern dient einfach mit seiner Gabe. Merkt ihr was? Manche brauchen erst den Titel. Ich muss erst mal das und das sein. Du musst mich einsetzen. Du musst mich ehren vor den anderen. Ja, die brauchen dann die Plakette irgendwie oder ein Schild um den Hals. Mach doch einfach deinen Dienst. Und du wirst merken, Menschen fällt das auf und die werden sagen, Mensch, Gott hat dir was geschenkt und werden hier wie Barnabas vielleicht dir nicht einen neuen Namen geben, aber werden das benennen, weil sie es einfach spüren und sehen und weil sie gut damit berührt werden. Das ist so zum Hintergrund von Barnabas, so die ersten zwei Verse, die mich hier angesprochen haben. Das zweite Mal finden wir Barnabas in Apostelgeschichte 9, 26 bis 30. Dazwischen ist immer Zeit, ja, und ich lese das jetzt mal vor. Und als er, nämlich Paulus, aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen des Herrn frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Also es geht hier um Paulus. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Also was ist hier passiert? Der Saulus hat sich bekehrt. Er hatte sein Damaskus-Erlebnis und meint, der Paulus, das war sowieso ja irgendwie ein extremer Typ. Ja, der hat mehr geeifert, als alle Christen ins Gefängnis zu bringen. Und mitten auf so einer Tour, ja, einer Verfolgungstour, begegnet ihm Jesus. Wer bist du? Er fällt da auf sein Angesicht, er wird blind. Und dann, müsst ihr mal vorstellen, für so einen starken Mann, der genau weiß, was er will, wird geführt von anderen, sitzt da blind irgendwie. Und dann kommt da so ein lieber Jünger, ja, Hananias, und sagt, lieber Bruder Saul, du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und wieder sehend werden. Da fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte wieder sehen. Und dann heißt das, ja, und da kommt wieder dieser Wesenszug von Paulus durch, in derselben Nacht stand er auf, ließ sich taufen und als es Tag wurde, also das ist alles innerhalb von 12 Stunden, als es Tag wurde, trieb er die Juden in die Ecke und bewies, dass dieser der Christus ist. Der war vorher extrem, der war hinterher extrem, der hat nur die Seite gewechselt. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, wenn so einer sich bekehrt, so ein starker Mann, der vorher als Christenverfolger bekannt war, ja, und alle haben, wir würden sagen, die haben Schiss gehabt vor dem. So, und jetzt sitzt er auf einmal hier in unserer Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr dann noch kommen würdet. Ja, wer sich da rantraut überhaupt, die hatten alle Furcht vor dem, ne? Und so extrem, wie der dann auftrat, wenn so einer kommt und sagt, ich will jetzt in dieser Nacht getauft werden, würde ich sagen, du erstmal einen Taufbelehrungskurs und einen Mitgliedschaftskurs und dann kommst du mal zum Alpha-Kurs und lernst mal die Grundlagen und dann lädst du deine Verwandten ein und dann machen wir eine Taufe, wenn es ein bisschen wärmer ist, in derselben Nacht. Aber Paulus, man sieht ja gar nicht, ob du ganz untergetaucht bist, das ist für uns ja ganz wichtig. Doch. Also das war, und dann nächsten Tag steht er auf und hat einen ganz anderen Drive, eine andere Richtung. So, und jetzt sind alle irgendwie ängstlich gewesen. Sie hörten, der hat sich bekehrt, aber sie glaubten das nicht. Und jetzt hört mal, und das kommt bei Barnabas immer wieder vor. Barnabas aber, der macht einen Unterschied, sagen wir ja. Barnabas aber, der traut sich daran, ja. Es gibt Menschen, die haben einen Raum im Herzen. Er nahm ihn zu sich. Sehr schöne Formulierung. Wen hast du in dein Herz genommen? Wen hast du zu dir genommen? Vielleicht auch von den schwierigen Kids, die du an die Wand klatschen könntest. Ich hatte mal einen mit auf einer Freizeit, ich sag's euch, der hat mich nur geärgert und der hat immer die geistliche Atmosphäre kaputt gemacht. Das war ein Angriff. Und da hat Gott mal zu mir gesprochen, seh den doch mal als zukünftigen Ältesten. Da habe ich einen anderen Blick gehabt auf einmal. Barnabas aber nahm ihn zu sich. Die anderen konnten das nicht. Die waren irgendwie befangen an der Stelle. Eine sehr schöne Formulierung. Er glaubt an die Umkehr und Veränderung eines Saulus. Wo andere sich fürchten, mit Ablehnung und Furcht reagieren, hat er die Fähigkeit, einfach weiterzusehen, investierend zu sehen. Der weiß, der hat jetzt einen Anfang gemacht, der ist nicht fertig. Wenn wir den jetzt so laufen lassen, wer weiß, was der macht. Der gründet eine neue Kirche, keine Ahnung. Ja? Aber er nahm ihn zu sich. Und dieses Aber, das zieht sich durch das ganze Leben von Barnabas. Und da möchte ich einfach mal so vorbildlich auch sagen, wir können auch anders sehen, wir können auch anders handeln, wir können mal einen anderen Blick da drauf werfen. Das ist ganz wichtig, dass wir das, glaube ich, alle lernen. Die Frage ist, wen haben wir zu uns genommen, in unser Herz genommen? Für wen betest du? Wo traust du dich auch mal, sag ich mal, zu investieren? Und die gleiche Formulierung finden wir später bei dem jungen Mann Johannes Markus. Das war nämlich auch so einer, der wollte mit auf Missionsreise und hat an Romantik gedacht und ist dann weggelaufen. Und dann Paulus war fertig mit dem, der konnte nichts mehr mit ihm anfangen. Barnabas aber nahm Johannes Markus zu sich. Also immer dieses Aber und Menschen sehen, einzelne Menschen sehen, und das wird uns jetzt noch öfter begegnen. Oder 2. Timotheus 4, Vers 11 sagt Paulus ganz am Ende, Markus nimmt zu dir, er ist mir nützlich zum Dienst. Wieder diese Formulierung. Ja? Also es meint jetzt nicht nur äußerlich jemand zu mir zu nehmen, sondern ihn auch in mein Herz zu nehmen, so wie wir das mit unseren Kindern ja auch machen. Und dann heißt es weiter, Barnabas nahm ihn zu sich und er führte ihn zu den Aposteln. Hier kommt so sein Leiterschaftsprofil durch. Da wäre Paulus sonst nie angekommen, denn die haben sich ja sozusagen verbarrikadiert. Geistliche Förderung hat immer etwas mit, auch mit Führung zu tun, mit Zusammenführung oder wie wir heute sagen, Vernetzung. Du kannst den alleine laufen lassen, aber du kannst dein Netzwerk zur Verfügung stellen. Und ich weiß nicht, wie das gelaufen ist. Der hat gesagt, weißt du was, Paulus, ich nehme dich mal mit. Ja, wohin? Ja, nach Jerusalem, zu den Aposteln. Ich weiß, wo die sich treffen. Und ich weiß nicht, den Moment, der ist ja nicht beschrieben, als die Tür aufging und auf einmal steht der Paulus da und der Jüngerkreis da, auf einmal der Apostelkreis, ja. Oh, wie wird das werden? Was für eine merkwürdige Begegnung. Und da ist der Barnabas einfach vom Herzen her, das ist so ein Verbinder irgendwie. Der kann Fäden knüpfen, der kann Menschen miteinander vernetzen. Man führt Menschen eine gottgewollte Bestimmung. Barnabas ist für mich so das beste Beispiel für einen geistlichen Förderer. In wen investiere ich mich? Was tue ich? Geistliche Förderung ist immer auch ein Dienst der Zusammenführung mit anderen. Er führt ihn zu den Brüdern, zu den Aposteln. Kinder sollen zu den Vätern geführt werden, Eltern zu den Kindern, Ehepaare zueinander, Schafe zur Herde. Und jede Beratung, die rausberät aus der Gemeinde, ist zunächst mal eine Frage zu stellen für mich. Rausberät in einen Kontext, wo du alleine bist. Oder wo du Menschen an dich bindest. Wirkliche Mentoren, Förderer sind Menschen, die immer, sag ich mal, in die Gemeinde, zu den Geschwistern, in die Kleingruppe und nicht raus aus dem Ganzen. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Gute und gesunde geistliche Förderung weist immer hin zur Gemeinde und zur Gemeinschaft der Geschwister. Paulus oder Barnabas aber führte ihn zu den Aposteln. Und dann kommt das Dritte, das gehört auch dazu, und er erzählte ihnen. Mentoren sind Fürsprecher. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht ganz liebe Menschen gehabt hätte, die, ich war ja so schräg, ich kam mal ganz woanders her. Ja, keine Ahnung. Aber die sahen Berufung und die sahen irgendwie, dass Gott seinen Weg hat und waren sozusagen so Türöffner für mich. Später, so als Sekretär zum Beispiel oder so als Gemeindepastor, da hast du ja vieles in der Hand. Du kannst Türen aufmachen und für manche musst du auch Türen zumachen, weil das ihrer Entwicklung nicht zuträglich ist. Ja? Aber das gehört wirklich mit dazu. Barnabas wird ein Fürsprecher. Er erzählte ihnen, er sprach für Paulus. Er ist sowas wie ein Türöffner, ein Vernetzer, ein Türöffner. Und seht mal, manche von uns sitzen auch in Schlüsselpositionen. Da, wo du eine leitende Mitarbeit hast, wo du Leute reinlässt in dein Team oder nicht reinlässt in dein Team, da kannst du Türen öffnen. Vielleicht ist da jemand, wo du sagst, naja, ich weiß nicht, ob der kompatibel ist, ob der gleich so andocken kann. Vielleicht versuchst du es einfach mal und lernst vom Barnabas. Er ist wirklich da ein Vorbild, ja. Wir sitzen in Schlüsselpositionen und der Daumen geht rauf oder der Daumen geht runter, auch in deiner Firma vielleicht. Ihr habt die Möglichkeit, die Tür für den Dienst für Menschen zu öffnen oder zu schließen. Und ich meine, die Apostel hatten viele Fragen. Und Barnabas stellt sich mit Worten schützend vor Paulus, setzt sich für ihn ein und macht sich für ihn stark. Diese hier gezeigte Haltung bei Barnabas zieht sich auch wie ein roter Faden durch sein Leben. Immer wieder war er so ein Türöffner. Das sind drei wesentliche Grundhaltungen, die vorbildlich sind. Nimm jemand zu dir. Um wen kümmerst du dich eigentlich? Um mich selbst. Ja, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und das ist nicht unsere Bestimmung, unsere Berufung, sondern stellt euch mal vor, jeder von uns würde sich um einen geistlich Neubekehrten kümmern. oder um eins der jungen Menschen hier. Dass du so eine Art Patenschaft eingehst und sagst, ich bete jetzt jeden Tag für jemanden. Ich habe solche Leute in meinem Leben gehabt. Ich bekehrte mich und wir haben zwei Diakonissen gehabt. Die eine war relativ groß und die andere war relativ klein. Schwester Elschen. Das ist mein geistlicher Hero, echt. Die ist schon lange beim Heiland. Die freut sich jetzt, was ich euch erzähle. Ja. Und dann stand sie vor mir, ich kam da noch großen Ohrring um und so aus der Drogenszene damals. Und die hatte keine Angst vor mir. Die stand vor mir und sagte, Hartmut, so schön, dass du da bist. Wann hast du so einen Satz mal zu jemand gesagt? Oder nerven dich die anderen, nur weil sie noch nicht so angepasst sind? So schön, dass du da bist. Und das habe ich ihr geglaubt. Denn da, wo ich herkam, da hieß es einfach, die wussten nicht mal meinen Namen. Auch, Alter, bist du ja so ungefähr. Und jetzt hat sie, Hartmut, schön, dass du da bist. Und da habe ich geheiratet, sind wir weggezogen. Die hat mir jedes Jahr zu meinem Geburtstag ein Kärtchen geschrieben und erst mal 5 Mark damals, dann 5 Euro reingelegt. Nachher wurden es auch 10 Euro. Und hat mir ein paar nette Zeilen geschrieben, hat gesagt, Hartmut, ich bete jeden Tag für dich und die 5 Euro sind für ein paar Blümchen. Ehrlich, meine, die Blumen hätte ich mir selber kaufen können, aber das Herz, das dahinter steht und zu wissen, da sind Geschwister, die nie vielleicht ganz vorne auf der Bühne stehen und irgendwas, sag ich mal, für andere sichtbar tun, das sind die Helden im Hintergrund meines Lebens. Die haben mich durchgebetet, die haben mich durchgetragen. Und die 5 Euro haben es nicht gemacht, aber das Herz, was dahinter steht. Für wen betest du? Wem schreibst du ein Geburtstagskärtchen? Oder bist du hier mit der Haltung und sagst, mal gucken, was heute so kommt, was ich bekomme. Darum geht's nicht, Leute. Wenn wir wachsen wollen, ihr guckt mich jetzt schwierig an, ich merke das. Aber wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir geben und dann wird uns gegeben. Das ist nämlich das Prinzip. Am Anfang darfst du mal ein Jahr hier sein und hier abhängen und einfach nur lernen. Aber spätestens nach einem Jahr musst du dich fragen, wer braucht mich? Und nicht nur, wen brauche ich? Wer braucht mich? Hast du dir die Frage mal gestellt? Wer könnte dich brauchen? Wer könnte mal ein gutes Wort von dir brauchen? Das kostet nicht mal Geld, Leute. Das ist so einfach und das ist so förderlich. Nimm jemanden zu dir und dann zeig ihm den Weg auf, bahn ihm den Weg, vernetz die Leute mit, bring Ideen ein, bau dein Netzwerk da ein und sei ein Türöffner. Das sind so die Dinge, die ich bei Barnabas sehe. Der dritte Text ist Apostelgeschichte 11, 21 bis 26. Jetzt entwickelt sich die ganze Church, wie wir heute sagen, weiter. Ja? Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Also wenn Gemeinde groß wird, das ist ein Thema. Als die Zahl der Jünger viel wurde, schrien alle Halleluja, endlich Gebetserhörung. Nein, da entstand ein Murren. Das ist nämlich auch mit Gemeindewachstum entsteht meistens ein Murren, weil es ist nicht mehr so, wie man das gewohnt ist. Ja, die Hand des Herrn war mit ihnen, eine große Zahl wurde gläubig, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon, der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. So, Antiochia, das wächst, das explodiert. Jetzt ging mein, ohne Handy ja, auch die Botschaft irgendwie dahin. So, sie hörten davon. Und was? Jetzt müssen wir irgendwie reagieren. Wir müssen die Christen da unterstützen. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochien ging. Warum sendet man so einen Mann? Weil das ein erfahrener, gestandener Mann war und nicht irgendwie ein Anfänger. Der hat sich bewährt und sie kannten seine Gabe. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermunterte oder mahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Und jetzt heißt es, er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Das ist so eine tolle Überschrift, oder? Und dann noch in der Bibel. Also das ist ja ein Attribut. Und viel Volks wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Ist auch interessant. Als Barnabas jetzt dahin kommt, ja, eine so aufblühende, dynamische Gruppe, bei der vieles sich ja auch nicht stellte, was steht von ihm da? Er kam dahin und sah die Gnade Gottes. Ich frage, wie sieht man das? Da braucht man den richtigen Blick oder die richtige Herzenshaltung. Also wenn ich hier reinkomme, Leute, ich kann 100 Sachen benennen, die irgendwie nicht rund laufen. Ja? Oder die Temperatur viel zu hoch, habt ihr keinen Hausmeister? Und man kann so nölend auch irgendwo hinkommen und dann sieht man auch keine Gnade. Siehst du Gottes Wirken an den Leuten oder was siehst du? Ja, es ist schwierig im Moment. Jalousie hängt auch schief, da kümmert sich keiner drum. Wenn ich im Beamer gucke, dann sehe ich die Spinnen weben, da kommen wir auch schlecht ran. Wenn du irgendwo hinkommst, was siehst du? Was siehst du heute Morgen? Siehst du Gnade Gottes? Wenn du bestimmte Leute anschaust und denkst, Mensch, ist noch nicht zu Ende der Weg, den Gott mit jemand geht, aber super Anfang, super was geworden. Herr, ich habe so viel Grund zu danken. Ja? Für was? Für was danken wir? Er kam dahin und sieht jetzt nicht das Negative, sondern sieht die Gnade Gottes. Also vorbildliche Haltung, super. Ich sehe ganz viel Gnade, Leute. Ich sehe ganz viel Gnade. Ja. Und da ist noch viel mehr. Also ich meine, gut, man ist ein paar Jahre unterwegs und hat Gottes Wirken gesehen. Und als er die Gnade Gottes sah, dann heißt es im nächsten Satz, da wurde er froh. Also es hat auch eine Rückwirkung auf ihn. Ne? Wenn du Gnade Gottes siehst, dann fängst du nicht an zu meckern. Dann wirst du froh, dann freust du dich, dann kannst du, machst ein paar neue Leute hier drin, die sich auf eure angestammten Sitzplätze setzen. Das ist eine Herausforderung für jede etablierte Church. So ein mit grünen Haaren oder so. Und der so, ich hatte mal so einen in unserem Jugendkreis, also der kam da rein, der hatte überhaupt kein Feeling dafür, was geistliche Atmosphäre ist. Ne? Schmiss er mal so seine Haare zurück und er hatte hier so große Ketten und dann klapperte das immer so, das hat mich geärgert. Bis Gott mal gesagt, du musst das anders sehen. Ich sehe Gnade, der kommt überhaupt. Mensch, dass Gott ihn zieht dahin, ist auch super. Ja? Und was passiert, wenn neue Leute kommen, wenn sie deinen Platz wegnehmen? Dann stehen sie auf einmal hier vorne und prophezeien hier rum und du sagst, ich habe noch nie eine Weissagung gehabt. Dann bist du bei Lukas 15. Ja? Ja, mir hast du nie einen Bock gegeben und so weiter. Leute, das sagt was über unsere Haltung. Was sehen wir heute Morgen? Ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Gnade Gottes, ja. Und er wurde froh und dann hat er auch das richtige Wort gefunden. Er munterte sie mit festem Herzen an, dem Herrn zu bleiben. Ein geistlicher Förderer, das ist auch wichtig hier, er ermuntert sie nicht auf seine Person bezogen irgendwie. Er bindet die Leute nicht an sich, sondern ein geistlicher Förderer, er berät immer Richtung Abhängigkeit vom Herrn. Das ist ein gutes Kriterium, da kann man auch prüfen, was jemand wirklich will. Ja? Also ein geistlicher Förderer bindet Menschen immer an den Herrn und nie an die eigene Person. Es geht darum, dass Menschen geistlich mündig werden. Alles, was wir machen, ist in die, sag ich mal, Menschen fit zu machen, dass sie gesund wachsen, dass sie, ich meine, das ist mit unseren Kindern doch auch so. Stell dir mal vor, ich habe zwei erwachsene Kinder, wenn die jetzt wegen allem noch nach Hause kommen müssten und sagen, Papa, wie ist dies, wie ist das? Ich meine, es kommt noch oft genug vor, aber das freut einen dann ja auch. Aber eigentlich sind sie selbstständige Persönlichkeiten. Und wenn wir uns mal auseinandergesetzt haben und sie haben mir den Vorwurf gemacht, bei dir muss man immer alles diskutieren. Ja, dann hat es mir nicht gefallen. Auf der anderen Seite war ich auch stolz, weil ich wusste, die haben eine eigene Meinung. Und eigentlich wollten wir das ja auch. Und so geht es in der Gemeinde doch auch. Wir wollen nicht Menschen, die nur Ja-Sager sind, sondern Menschen, die sich gesund entwickeln. Es geht darum, Menschen zum Gottvertrauen zu erziehen, in die Christusnähe zu führen, in die Christusabhängigkeit, dass sie lernen, geistliche Entscheidungen zu treffen. Ich habe mal eine Frau gehabt, die kam aus einer anderen Gemeinde zu uns und nach einer Zeit stand sie da, baute sich im Eingang auf, nach ein paar Monaten oder was, sagt sie, mit dir komme ich gar nicht klar. Wieso? Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Ja, sagt sie, da wo ich herkomme, da hieß das immer, der Herr hat das gesagt und der Herr hat das gezeigt und du musst jetzt das machen und du sagst immer, das weiß ich nicht. Das musst du selber wissen, ja. Aber das habe ich ganz bewusst gemacht, weil das ungesunde Strukturen sind, Leute. Er kam dahin, er sah die Gnade Gottes, ja, und ermahnte sie mit festem Herzen immer zu Jesus hin. Es geht um Jesus, es geht unsere Bindung an ihm. Selbst wenn Beziehungen wegbrechen, ja, dass wir mit ihm in Connection sind, dass wir ein eigenes Gebetsleben haben, dass wir nicht abhängig sind ständig von anderen Menschen. Darum geht's. Und dann heißt es weiter, jetzt in dieser Erweckung, muss ich mal vorstellen, in dieser Erweckungszeit, wo alles aufbricht, wo viele Menschen da sind, da heißt es, Barnabas aber zog aus, Saulus zu suchen. Nee, Paulus, also das, Barnabas, das ist jetzt irgendwie nicht so der Weg Gottes, ja? Du wirst jetzt hier gebraucht, du bist gesandt worden. Jetzt gehst du und suchst da den Saulus. Und wieder so, sag ich mal, dieser gleiche Zug. Er erlebt hier geistliche Erweckung. Viele kamen zum Glauben, heißt es Vers 24. Und trotz der vielen sucht er den einen. Ein typisches Verhalten für einen geistlichen Förderer. Es geht nicht um die Numbers, Leute. Also um Zahlen. Letztlich. Ja, und wenn wir 50 mehr werden oder 200 mehr werden, und? Es geht um Christus und dich, um dein Herz und den Einzelnen nicht zu übersehen. Manches muss man anders organisieren, wenn es größer wird, aber es geht immer um den Menschen. Es geht nicht um die Fete, um die Party. Lukas 15, guck mal da, der Jüngere kommt wieder und ein Riesenfest und so weiter und der Ältere steht draußen. Und ich hätte gesagt, das ist so ein Mensch, da entdecke ich mich auch. Ich hätte gesagt, ach komm, so den alten Brummelkopf da, lass ihn da draußen, bis er sich ausgebrummelt hat, der kommt schon irgendwann wieder rein. Nein, der Vater ging heraus und bat ihn hereinzukommen. Leute, niemand von uns sollte draußen stehen. Und wir sollten gucken auch, dass niemand, sag mal, alleine draußen bleibt, sondern auch mal nachgehen und mal fragen, du, was ist denn, warum kannst du dich nicht mitfreuen? Ja, mir hast du nie einen Ochsen geschlachtet. Ich bin schon so lange da, habe nie eine Prophetie gehabt, sagte mal jemand zu mir. Ja und? Ist doch alles da? Dann öffne doch dein Herz. Vielleicht gibt Gott dir auch mal sowas. Das kann man lernen. Er sieht nicht nur die Zahlen, er sieht den Einzelnen. Er sucht ihn, er findet ihn und er führt ihn zurück in die Gemeinde jetzt. Das ist ja schon ein ganz schöner Zeitabschnitt, ja? Und jetzt hat er den Paulus sozusagen als Praktikanten da im Schlepptau. Barnabas ist der King, der große Leiter, ja, und Paulus, also wir denken natürlich an Paulus, an den großen Heidenapostel, aber der fängt ja gerade erst an. Ich würde sagen, in unserem heutigen Sprachgebrauch, der macht jetzt sein Praktikum und sein Vikariat in der Gemeinde. Barnabas ist der Leiter, Paulus der Praktikant. Sie blieben bei der Gemeinde, lehrten viel Volks. Er hat ihn da angeleitet, er hat ihn reingenommen in verschiedene Dinge. Hier erlebt Paulus seine erste neutestamentliche Gemeindearbeit. Fromm war er ja schon vorher, beten konnte er sicher auch. Aber hier übt er Predigen, hier übt er Lehren, hier übt er Geduld zu haben, denn das geht nur mit ganz viel Geduld. Das geht nicht so schnell, wie man das will. Ich bin von Natur aus ein ganz ungeduldiger Mensch, aber ich habe auch gelernt, das braucht lange Prozesse, bis sich mal Dinge ändern. Ja? Gefällt mir nicht, hätte ich auch lieber schneller alles. Und dann denkt man so, ja, läuft auch die Zeit weg irgendwie. Aber es ist nun mal so, das braucht alles seine Zeit. Hier erhält Paulus Anleitung und Korrektur. Er lebt die ersten Schritte und Dienste, er prägt Menschen. Hier ist Paulus Lehrling. Er erwirbt sich so ein grundsätzliches Vertrauen, sodass die Gemeinde ihm und Barnabas später das Geld der Sammlung für Jerusalem mitgibt, Kapitel 11, Vers 30. Hier steht eine ganze Zeit lang Gemeindedienst durch, muss einfach mal lernen, einfach dabei sein. Er ist noch nicht der große Leiter zu diesem Zeitpunkt, das ist Barnabas, aber immer unter der Leitung und Anleitung eines Barnabas. Er ist hier so ein richtiger Zurüster, so ein richtiger Förderer. Er hätte Paulus auch unten halten können, wie manche Leiter das tun, weil wenn der zu groß wird, wenn der besser predigt, was passiert dann? Aber er tut genau das Gegenteil. Und hier möchte ich noch einen weiteren vorbildlichen Punkt bei Barnabas aufzeigen. Und da schauen wir jetzt mal auf Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Also da entwickelt sich der Gemeindedienst. Paulus, von Paulus gar nicht groß die Rede, einfach, dass er dabei war. Und man kann sich vorstellen, was der gemacht hat. Und dann haben sie so eine kleine Gebetsversammlung, Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Auch bekannter Text. Das ist jetzt der vierte Abschnitt. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Also die beten da zusammen, auf einmal spricht der Heilige Geist Barnabas und Saulus. Was die Brüder wohl gedacht haben, die haben gedacht, naja, also den Saulus, der hat ja jetzt sein Praktikum hier gemacht, den könnten wir doch in die Mission schicken. Aber Barnabas, der ist hier unabkömmlich, ne, das ist unser Leiter hier. Aber es fällt auch eine Reihenfolge auf die ich noch hinweisen möchte. Es fällt auf, dass Barnabas als Leiter immer zuerst genannt wird. Zuerst Barnabas und ganz zum Schluss noch und Saulus. Also die Hierarchie ist eigentlich klar. Ja? Barnabas ist der Boss, er ist Prophet und Lehrer, er ist der Erste, danach kommt Simeon. Und schließlich auch Paulus an fünfter Stelle. Und auch der Heilige Geist spricht in dieser Reihenfolge, der dreht das auch nicht um und sagt Paulus und Barnabas. Also das ist in diesem Zusammenhang wichtig. Und dann ziehen die aus, die erste Missionsreise beginnt. Seleucia, Zypern, kommen in einer Stadt Salamis, Paphos und so weiter. Und auf dieser Insel treffen sie auf einen Zauberer, der versucht, das Werk Gottes zu hindern. Der schreit nämlich immer hinter ihnen her, diese sind Knechte des höchsten Gottes und so weiter. Ich meine, das ist ja eigentlich was positive Reklame, könnte man ja sagen, oder? Wenn einer hinter uns her schreit, so, der kennt Gott, hört ihm zu, hört ihm zu. Ich meine, ich weiß nicht, hat noch nie jemand gemacht, aber können wir vorstellen, dass das jetzt erstmal dann bedenkenswert ist, weil meistens krakeln die Leute ja andere Sachen. Und Paulus heißt das, störte das. In seinem Geist spürt er, das ist ein unsauberer Geist, aus dem dieser Mann spricht, dieser Elimas oder Bar-Jesus, wie er auch heißt. Und jetzt tritt Paulus in Aktion. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, was war seine erste Erfahrung mit Gott so im Spirituellen? Er fiel auf die Erde und wurde blind. Und vielleicht hat er gar nicht mehr Erfahrung mit den Charismen des Geistes gehabt bis dahin. Das Einzige, was ihm einfällt, als er sich umdreht zu diesem Zauberer, oh du Kind des Teufels, über dich soll die Dunkelheit fallen, du sollst nichts sehen. Das ist das, was er erlebt hatte. Also er agiert auch aus seinem Erleben heraus. Das erste Zeichen und Wunder, das von Paulus hier berichtet wird. Die Sonne sollst du eine Zeit lang nicht sehen. Und von diesem Zeitpunkt an, Leute, wo Gott ihn sozusagen gebraucht in einer übernatürlichen Art und Weise, könnt ihr mal verfolgen in der Apostelgeschichte, dreht sich die Reihenfolge der Nennung um. Ab dem nächsten Vers heißt es nämlich nur noch, Paulus aber und die um ihn waren. Hey, Moment, das ist aber jetzt ein Fehler. Barnabas und der und der und der und Paulus hängt da auch noch dran. Ja gut, der hat jetzt mal diesem Zauberer was gesagt. Nein, hier wird etwas neu akzentuiert, Paulus aber und die um ihn waren, also Barnabas wird namentlich nicht mal mehr erwähnt. Wir erleben hier eine umgekehrte Reihenfolge. Wo ist Barnabas? Er ist als Förderer ins zweite Glied zurückgetreten. Und das ist etwas, was ein richtig geistlicher Förderer auch kann. Der kann andere groß machen, nach vorne bringen. Wir haben ja BFP-Konferenz gehabt und da hieß es auch immer von diesen Leuten, die andere nach vorne bringen, jetzt im letzten September. Meine Frucht, sagte der Referent immer, wächst auf den Bäumen anderer. Lass uns doch so Menschen sein, die andere nach vorne bringen, die nichts anderes im Kopf haben. Und wenn ich zurückdenke, wie viele Leute ich gefördert habe, und wenn ich jetzt da sitze, als jemand, der, sag ich mal, ja, irgendwann seinen aktiven Dienst auch beendet und sehe, wie da vorne alles rumturnen und denke, da hast du deine Handschrift drin und da hast du gefördert und so, dann freue ich mich von Herzen mit. Und dann habe ich mir gesagt, und wenn da mal einer steht oben und predigt in der Vollmacht des Geistes und ich darf sagen, ich habe ein klein bisschen mit investiert, der war mal bei mir in der Kinderstunde. Das war ein Rüpel. kann es sagen, von einem der größeren Leiter, ich sage jetzt aber keinen Namen, mit denen bin ich auf Kinderfreizeit gewesen, da war ich sagen der Betreuer. Ich schlief mit 20 Jungs in einem großen Schlafsaal, das geht heute gar nicht mehr sowas, ja, macht man eigentlich nicht mehr. Und dann hatten wir so alte Eisenbetten da und ich schlief da und man ist ja auch bei so einer Kinderfreizeit total irgendwie kaputt und fällt ins Bett, ja. Also wer sowas mal gemacht hat, der weiß, er kommt nach Hause, fällt auf die Couch und schläft erstmal 24 Stunden. Und ich lag da im Bett und ich hörte nur um mich herum, wie einer dann die Ansage macht, Männer, hebt an, und mein Bett schwebte zum Himmel. Oh, ich war sauer. Und heute ist das ein großer Mann Gottes. Aber ich sage euch keinen Namen, auch nicht nach der Predigt. Nicht, dass jemand zu mir kommt und sagt, das muss mir mal erzählen, wer war das, ja? Mensch, ist doch toll, wenn du dich in jemanden investierst. Oder ist es nicht auch so bei unserer Familie, bei unseren eigenen Kindern? Wir sind doch stolz auf die, wenn mal was aus denen wird. Und die dann kommen und sagen, darf ich dir mal meine Eltern vorstellen? Ich habe so ein bisschen mit investiert. Ich durfte einen Menschen eine Zeit lang begleiten. Leute, in der Gemeinde funktioniert das genau so. Es geht nicht um dich, es geht um andere. In wen investierst du dich? Ja. Paulus aber und die um ihn waren. Wie ist das, habe ich manchmal auch die Pastoren gefragt, die Anwärter, wenn dein Praktikant besser predigt als du? Ich meine, früher hieß das, wie viele Kassetten haben wir verkauft? Du kommst ja irgendwo hin und dann heißt es, ja, du, also 50 Downloads, ja, und bei mir 3. Das macht ja irgendwas mit. Und dann zeigt sich deine Herzenshaltung, ja. Barnabas kommt ins zweite Glied zurück, der hat sich von Herzen mitgefreut. Jetzt hat er den Paulus dahin gebracht, jetzt hat Gott mit ihm den nächsten Step sozusagen, ja. Was ist, wenn jemand es besser macht als du? Kannst du dich mitfreuen oder musst du jemanden klein halten, wegschicken? Barnabas hat diese geistliche Haltung und Größe, den jungen Paulus über sich hinaus zu fördern. Das ist vorbildlich. Wie wäre das, wenn wir vom Barnabas lernen? Ich sage noch ein bisschen mehr. Wie wäre das, wenn hier in der Gemeinde eine Kultur der Förderung entstehen würde? Und das meint nicht, ich finde hier 5 Mentoren und mache mit denen einen Kurs, sondern eine Kultur der Förderung. Dass alle, die hierher kommen, nichts anderes im Kopf haben, als zu sagen, in wen kann ich mich heute investieren? Wem kann ich heute etwas Gutes sagen? Finde 3 Opfer nach dem Gottesdienst, denen du sagen kannst, es ist so gut, dass du da bist und ich bete für dich. Stellt euch mal die Atmosphäre vor. Das wird eine ganz andere Atmosphäre ergeben. Es geht dann nicht mehr um unsere Wehwehchen, sondern es geht darum, wen kann ich heute glücklich machen? Und das ist so einfach, Leute, das kostet nicht mal Geld. Was wäre, wenn Gott dich heute anstößt, so wie ein Philippus? Philippus in der Apostelgeschichte 8, steh auf, geh nach Süden, auf die Straße von Jerusalem nach Gaza. Und er stand auf und ging hin und dann sagt der Geist, geh, halte dich zu diesem Wagen. Was haben wir dann? Sprich mal jemand an. Geh mal auf jemanden zu, den du nicht kennst. So diese Kultur der Wertschätzung, der Gastfreundschaft, der Förderung. Was sind denn unsere Argumente? Ach nee, ich wollte noch den treffen und ich muss noch mit dem das besprechen und ich muss auch schnell nach Hause. Philippus tat das, hörte wie jener, nämlich ein Äthiopier, den Propheten Jesaja las. Der ist schon bis zum 53. Kapitel gekommen. Das ist eine Leistung. Und dann fragt er ihn, während er da in Jesaja 53 liest, verstehst du auch, was du liest? Und eine einfache Frage. Und dann sagt er, wie sollte ich das können, wenn mir niemand Anleitung gibt? Wie sollen Menschen das lernen, wenn wir sie nicht anleiten, wenn wir ihnen nicht aus unserem reichen Erfahrungsschatz einfach weitergeben? Und da bat er Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Das ist auch so ein Bild für mich, so ein schönes Bild. Bei wem sitzt du oder wer sitzt bei dir? Mal eine Zeit dafür zu nehmen einfach, mit jemandem unterwegs zu sein, mit jemandem sich zum Beten zu treffen. Ich habe vor einigen Monaten, vielleicht schon anderthalb Jahre sogar her, in der Elim gepredigt. Und wir hatten 2 Gottesdienste nacheinander. Und das ist halt wichtig, dass die Leute schnell raus und wieder rein, weil das alles sehr eng ist vom Foyer und so weiter. Und dann saß ich so vorne, habe mich so hingesetzt, hier vorne so auf die Stufe und guck so da rein, hab noch was getrunken und so. Und dann kommt ein junger Mann zu mir und setzt sich zu mir. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich war so in meinen Gedanken, meine Predigt und das muss ja alles laufen, jetzt von den Abläufen und so weiter. Und er fängt an, mir was zu erzählen. Und ich habe mit einem Ohr zugehört, aber ich habe nicht wirklich zugehört. Und dann redet der so und interessiert sich richtig für mich. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich war so drin in meinem Ding. Und auf einmal sagt Gott ganz klar zu mir, Hartmut, du musst dem mal zuhören. Das war wie wenn ein Schalter umgelegt wurde. Da habe ich mich dem zugewandt, habe mich mit ihm getroffen. Mensch, das ist so eine feine Beziehung geworden. Du musst dem mal zuhören. Der setzt sich zu dir. Bei wem sitzt du oder wer sitzt bei dir? Das ist auch dieses Bild jetzt zum Abschluss. Ja? Wer ist an deiner Seite? Barnabas gibt uns ein richtig gutes Beispiel. Er ist mein Held, mein Vorbild als Leiter. Und ich wünsche sehr, vielleicht ist das ein Anstoß, dass wir eine Kultur der Förderung in der Arche Alzertal hinbekommen. Das ist sicher erst der Anfang auch, hier mal einen Stein ins Wasser zu werfen an der Stelle. Und das ist so ein schöner Dienst, Leute. So ein schöner Dienst, der macht richtig froh und glücklich. Weil wir Menschen investieren, die Gott wichtig sind. Und in dem Sinne fordere ich euch auf, seid Helden wie Barnabas. Macht andere stark, so Heldenmacher sein. Andere nach oben bringen. Das ist unsere Berufung. Das ist Berufung übrigens von Leiterschaft. Er hat Menschen gesetzt, damit die Heiligen zugerüstet würden zum Werk des Dienstes. Dafür sind diese fünf Dienste, die da genannt sind, eigentlich da. Ja? Und dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Ja, wollen wir beten zusammen? Lass mal das, was du gehört hast, auf dich wirken, war ja ganz viel. Wo hat Gott einen Satz in dein Herz gesprochen? Wo hat Gott dir jemand vor Augen geführt? Du sagst, Herr, du hast recht. Ich will mir Zeit nehmen. Ich will zumindest einen Anfang machen. Ich will mich zu jemandem setzen und zuhören. Herr, du bist gut. Du hast Zeit für uns. Du hast Zeit für Menschen gehabt. Du hast Zeit für deine Jünger genommen, bei all dem Programm, was lief, den Menschenmassen, die sich in deine Richtung bewegt haben, die jeden Tag zu dir kamen, Herr. Hast du die Jünger manchmal abseits genommen, hast mit ihnen gesprochen über geistliche Dinge, über geistliche Wahrheiten und hast sie im Blick gehabt. Das war deine Art auszubilden, das war deine Art zu fördern. Und diese Männer haben Kirche gebaut. Und Herr, dein Anliegen ist heute auch noch, Gemeinde zu bauen. In unserer Stadt nicht nur hier Menschen zu zählen und zu sagen, der Raum ist voll, sondern was hast du vor mit dieser Kirche, Herr, die deine Kirche ist? Und wozu willst du uns, jeden Einzelnen, da gebrauchen? Wozu hast du uns gesetzt in diesem ganzen Kontext? Rede zu uns, Herr, mach uns das dringlich. Lass uns lernen an so einem Beispiel wie Barnabas, dass wir nicht rausgehen und vergessen, sondern gute Hörer sind. Wir wollen Anteil haben an dem, was du tust, Herr. Wir wollen mit dir gehen. Und wir danken dir, dass du uns Kraft gibst, Verstand gibst, ein offenes Herz gibst. Dass dieses Aber auch über unser Leben geschrieben wird. Was andere machen, soll uns nicht interessieren. Aber wir wollen uns so investieren in Menschen und zu Förderern werden. Danke dir. Amen.